Dieser Podcast wird präsentiert von
Krieghoff,
Okasandu Jagdsafaris,
Familie Scheiring,
Autohaus Becker Thiemann,
Will und Apel.
Wenn du auf Social Media, egal ob du jetzt Instagram-Content machst oder TikTok-Content, bist du ja bei der Jagd, beim Angehen, bei der Pirsch, auf dem Hochsitz, hast du ja einfach sehr, sehr viel dein Handy in der Hand. Sagte ein Freund neulich zu mir, ja, dafür machen wir das Ganze ja auch. Und das war aber so in letzter Zeit dann manchmal für mich so der Punkt, wenn ich jagen gehe, dass ich denke, du kommst ja auf den Hochsitz, dann ist erstmal, da musst du gucken, wenn du dich eingerichtet hast, dass du ein Foto machst, dass du guckst, wo könnte ich noch ein schönes Foto machen, damit du womöglich auch, wenn du Partnerschaften hast, dass du die Produkte auch gut platzierst, dass ich das versucht habe, auf ein Minimum zu reduzieren, weil es einfach, es nimmt dir so viel von den Momenten, die du gar nicht bewusst wahrnimmst, weil du einfach, ich glaube, jeder, der viel Content macht, wird ja wissen, dass er nicht sein Handy nimmt und macht so, hat den Schnappschuss und packt es dann wieder weg, sondern du hast ja am Ende von einem Bild, was du hochlädst, mehrere Bilder auf deinem Handy. Und das ist einfach ja auch echt viel Zeit, die dir da irgendwie geraubt wird.
Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge beim FSW-Podcast. Mein heutiger Gast ist Tori, sie war schon mal hier und ich freue mich, dass du wieder da bist.
Danke für deine Einladung, ich freue mich sehr, dass ich heute hier bin.
Ich weiß gar nicht, das war letztes Jahr oder war es Anfang des Jahres, wo du da warst?
Genau, vor einem Jahr. Ich glaube, letztes Jahr irgendwann Mitte, Ende August war es.
Okay, perfekt. Dann können wir mal darüber sprechen, was so in der Zwischenzeit bei dir passiert ist, was sich verändert hat. Und wir haben ja so ein bisschen auch darüber gesprochen, dass wir über das Thema jagdliche Frühprägung auch drüber sprechen, finde ich super interessant. Deswegen schieß mal los. Was gibt's Neues?
Ja, ein Jahr ist vergangen. Wir haben letztes Jahr, ich habe mir den Podcast noch mal kurz angehört oder einmal nur so durchgescrollt, worüber wir eigentlich gesprochen haben letztes Jahr. Großes Thema war zum einen, glaube ich, dass du gefragt hast, was ich noch so vorhabe. Ich habe kurz nach der Aufzeichnung unseres Podcasts meinen Hirsch erlegt, auf den ich ja zwei Jahre lang draußen war, also zweimal im Herbst. Und da habe ich jetzt gerade von meinem Präparator die Bilder bekommen, dass mein Kopfschulterpräparat fertig ist. Und ich wurde letztes Jahr vom Niedersächsischen Jäger begleitet bei einer morgendlichen Pirsch, was dann auch in der Pirsch und auch noch in einigen anderen Printmedien veröffentlicht wurde. Und wo es unter anderem auch um die jagdliche Frühprägung ging, wo du gerade das Thema angesprochen hast, glaube ich, ganz gut einmal die Kurve bekommen. Und das war ganz spannend. Darüber hinaus ist jagdlich gar nicht so viel passiert.
Was bedeutet denn für dich jagdliche Frühprägung und warum ist dir das Thema wichtig?
Ich habe mittlerweile einen 7-jährigen Sohn und als er dann, natürlich bekommen Kinder ja immer mit, was machst du als Mutter oder als Vater, was machst du als Eltern, was sind die Themen, die dir wichtig sind. Und ich glaube, es ist auch sehr abhängig davon, ob ein Kind in einem veganen Haushalt beispielsweise aufwächst, wo, glaube ich, die Tendenz dann höher ist, dass es auch ein Veganer wird, als jemand, der vielleicht in einem fleischessenden Haushalt groß wird. Und genauso gibst du deinem Kind ja die Sachen mit, die dir wichtig sind. Und natürlich bekommen, ich glaube, fast alle Kinder in Jägerhaushalten schon sehr viele Sachen sehr früh mit. Und für sie ist es dann auch ganz normal. Ich glaube, es ist aber auch in Haushalten in der Landwirtschaft auch natürlich ähnlich. Kinder sind einfach viel draußen, die werden auf den Maschinen mit groß. Man sieht ja manchmal irgendwelche Reels im Internet. Die Kinder, die können schon im kleinsten Alter, wissen die, das ist ein John Deere, das ist ein Fendt, das ist ein Klaas. Genauso wissen die Kinder aus Jägerhaushalten natürlich genauso, dass der Rehbock nicht die Frau vom Hirsch ist. Das ist ja so das beliebteste Beispiel. Und dann hat sich natürlich für mich auch sehr früh die Frage gestellt, was darf er schon sehen, was darf er nicht sehen? Wo nehme ich ihn mit? Was ist vielleicht zu doll? Wie fangen wir an? Was erzähle ich nicht? Und dann ist mir das einfach darüber hinaus sehr wichtig gewesen, dass mein Sohn auch weiß, wo kommt unser Fleisch her? Wo kommt das Wild her? Warum ist mir persönlich ist wichtiger, dass wir Wild essen und nicht, dass wir Fleisch aus dem Supermarkt beispielsweise konsumieren? Also da diese Unterschiede Und das finde ich in der Frühprägung eine sehr spannende Frage. Ich bekomme einige Nachrichten auch bei Instagram, wann ich damit angefangen habe, wie ich das gemacht habe, wie ich das begleitet habe, weil sich einfach einige da auch unsicher sind, ab wann nimmt man denn das Kind mal mit? Weil natürlich bekommt es viel mit, vielleicht auch jetzt hat Papa seine Jagdrevierkleidung an, der geht jetzt los, manchmal sieht man vielleicht auch Schweiß an der Hose oder sowas. Wie erklärt man das Kindern? Ja, das finde ich einfach ein ganz, ganz spannendes Thema, um Kinder da ja auch schon mit aufwachsen zu lassen, damit sie sehen, das ist für uns normal. Das ist vielleicht für jemand, der in der Stadt wohnt, nicht normal, aber für uns schon.
Was ich an diesem Thema so krass finde, das soll jetzt überhaupt gar nicht irgendwie despektierlich klingen, aber ich habe ja sehr, sehr viele Freunde in Afrika, die haben alle relativ junge Kinder und wir haben ja zum Beispiel auch einen Film gemacht mit einem 10-Jährigen, den wir auf einer Oryx-Jagd begleitet haben, der das besser gemacht hat als die meisten Altjäger oder sagen wir mal Leute mit 30, 40 Jahren jagdlicher Erfahrung. Wir haben jetzt in Südafrika einen 5-Jährigen gehabt, der mit mir Longrange, also ist jetzt kein Scheiß, ja, der mit mir Longrange-Schießen gemacht hat und auf 500 Meter einen 6 cm Streukreis geschossen hat, ja, wo ich mir dann denke, so, wie kannst du dem kleinen Kind das überhaupt vermitteln? Und der hat sich so gefreut, man musste ihm natürlich das Gewehr war doppelt so groß wie er und auch so gemacht, dass er das bedienen konnte. Aber die Kinder sind ja auch, sagen wir mal, ganz anders gehen die damit um und ich finde auch, dass die soziale und auch die Intelligenzkompetenz dadurch ein bisschen gefördert wird, weil man auch mehr dann, glaube ich, da erwartet. Und wenn ich dann überlege, dass ich zum Beispiel auch mit den Kindern von meinem Freund in Namibia sind 6 und 7, Tochter ist, glaube ich, 3 und ich kann mit der Tochter ganze Sätze sprechen und die fragt mich, wie war die Jagd, kann ich morgen mitkommen? Mhm. Das finde ich dann, das wird dann auch richtig beigebracht und deswegen finde ich das Thema auch echt interessant. Ich selbst habe keine Kinder, aber ich sehe es halt immer wieder, dass die Kinder, die auch, sagen wir mal, in jagdlichen Haushalten sind, dass ich damit persönlich mehr anfangen kann und auch mich mehr mit denen unterhalten kann, als Kinder, die das nicht haben. Einfach weil, ich kann es ja nicht mal hundertprozentig erklären, womit es zusammenhängt, aber es ist, also ich find auf jeden Fall, dass es so ist.
Ja, das ist, ich glaube, die sind dann auch schon ein Stück vielleicht weiter, dadurch, dass du als Elternteil ja auch überlegst, was zeige ich nicht. Natürlich fängt man dann am Anfang vielleicht nicht unbedingt an, dass sie den Weg vom aufgebrochenen Stück bis zum komplett zerlegten Stück. Das war zumindest so ein Part, den ich etwas länger hingezogen habe, weil ich einfach nicht wollte, dass, wenn er das Stück in der Wildkammer sieht, da sieht es ja schon noch aus wie ein Tier, was man draußen auf der Wiese sieht, außer dass das dass eben ja, die Bauchdecke aufgeschärft ist. Man zieht das Fell über die Ohren quasi, sprichwörtlich gesagt. Und dann ist es ja schon ein grausamerer Teil für jemanden, der da nicht so herkommt. Und deswegen war das so für mich der Punkt, das muss vielleicht erstmal noch nicht sein, aber alles andere gehört dazu. Und das finde ich ist auch sehr, sehr wichtig, dann zu sagen, wenn wir ein schönes Lebensmittel essen wollen, ein gutes Lebensmittel essen wollen, dann ist das der Weg für uns.
Es ist ja auch einfach so, dass das Lebensmittel auch wesentlich gesünder ist, wenn man mal überlegt, der Fettanteil, der in einem Reh zum Beispiel drin ist oder in einem Wildschwein im Gegensatz zu einem Hausschwein zum Beispiel und auch einfach eine ganz wichtige Sache, das ist auch was wir, glaube ich, sehr, sehr vernachlässigen, ist, dass in den ganzen konventionellen Lebensmitteln sehr, sehr viel Medizin zugegeben wird, damit keine Krankheiten auftreten. Und das ist ja auch was wir dann tatsächlich am Ende des Tages bei uns im Körper drin haben. Und die ganze Masttierhaltung, ich glaube, das ist ein Thema, was wir als Jäger, glaube ich, nicht besprechen müssen, weil es irrelevant ist. Ich denke, dass jeder hier auch den Anspruch hat, sagen wir, für die Lebensmittelbeschaffung. Aber ich denke, dass das Fleisch, was wir hier erlegen, sei es in Deutschland, in Asien oder auch in Afrika, das hochqualitativste Lebensmittel ist, was es gibt, weil es halt einfach 100% natürlich ist.
Ja.
Ich habe ja auch bei dir gesehen, dass du relativ viel von dem Ganzen kochst. Du hast ja da auch sehr, sehr coole Rezepte, glaube ich, auch bei dir auf Instagram gepostet. Und das ist natürlich dann auch was man dann an die Jugend dann noch weitergibt. Aber vielleicht kannst du da nochmal elaborieren.
Ja, also ich glaube, dass das das eine gibt das andere ja in die Hand quasi. Ich nehme das Kind mit zur Jagd, es lernt kennen, was brauche ich überhaupt als Jäger. was macht die Jagd aus? Viele sehen ja dann auch bei den Eltern schon, wenn das Jagdhornbläser sind, diese ganze Tradition dahinter. Du erklärst auch solche Sachen wie, warum kommt ja dann die Frage, warum hat das jetzt Blätter im Mund beispielsweise? Wo du dann einfach erklärst, warum gibt es da einen letzten Bissen? Ja, letzten Bissen, ich muss immer überlegen, weil mein Sohn sagt immer der letzte Happen, wo du dann schon manchmal aufpassen musst, dass du es dann auch richtig sagst. Und mittlerweile ist das so ein bisschen unser Running Gag, weil letzter Happen klingt einfach so unheimlich süß. Warum gibt es einen letzten Bissen, dass du einfach diese ganzen Sachen erklärst und dann auch eben der Weg zu einem leckeren Rotwildschnitzel, was du beispielsweise zu Hause machst. Und da ist es dann manchmal so, dass mein Sohn dann sagt, wenn wir Besuch haben, und gefällt es dir, wie gut wir uns ernähren? Ich meine, du kennst ihn ja selber auch oder hast ihn schon mal miterlebt. Da ist er dann auch einfach stolz drauf, weil er die Unterschiede auch kennt. Also auch nicht nur vom Wildkonsum her, sondern auch eigene Geflügelhaltung, dass man eben einfach da so ein bisschen diesen Selbstversorgergedanken hat. Und dass es einfach ein tolles Lebensmittel ist und dass wir dann entsprechend lieber weniger essen, als dann zu sagen, ich gehe jetzt in den Supermarkt und hole mir da meine Schnitzel.
Was ich aber auch ganz wichtig finde, und das bewundere ich auch da bei euch, ist, am Ende des Tages ist ja auch so eine Demut da, wenn ein Tier dafür getötet werden muss, um es zu essen. Und ich glaube, das ist so einer der wichtigsten Parts oder einer der wichtigsten Teile, die verloren geht, wenn man das Essen im Supermarkt kauft, weil man überhaupt gar nicht mehr zuordnen kann, zu was das gibt. Und ich finde das dann immer wieder interessant, wenn man zum Beispiel in Italien im Supermarkt ist, da hat man dann zum Beispiel ein ganzes Ferkel dann da liegen oder ganze Hühner mit Kopf noch, ja, mit allem drum und dran. Und wenn du dann deutsche Freunde dabei hast, die sagen dann immer, oh, sieht das eklig aus, wo ich mir immer denke so, okay, nur weil der Kopf jetzt mit dran ist, ist es doch nicht gleich, also ist es doch nicht abwertend. Nur es zeigt doch auch, dass das Lebensmittel ist und dass das andere halt super runtergespielt wird und das so gemacht wird, als wäre das nicht so viel wert oder als wäre das nicht kein Tier dahinter gewesen. Wenn man sich auch die ganzen Verpackungen anguckt von Wurst etc. oder auch für Kinderwurst, wenn dann die Tiere da drauf gezeichnet werden, finde ich das immer so ein ganz kleines bisschen verhohnt, weil man am Ende des Tages gar nicht darauf eingeht, dass dafür, dass man dieses Lebensmittel zu Hause hat, ein Lebewesen sterben musste. Und deswegen finde ich die Jagd, wenn man einem Kind das so früh wie möglich beibringt, dass das, wenn man Fleisch essen möchte, einem Tier das Leben nehmen muss, finde ich das schon eine super Sache. Was ich allerdings, wo man immer aufpassen muss, ist, dass man halt so ein Kind, wie soll ich das mal sagen, wenn man das, glaube ich, zu früh sensibilisiert und das, glaube ich, zu oft macht, dass dann auch vielleicht der Respekt dabei verloren geht. Ich weiß nicht, ob das, wie das bei euch ist, aber dass, sagen wir mal, dass das nichts mehr Besonderes ist, wenn das passiert. Aber kannst ja vielleicht nochmal drauf eingehen.
Also bei uns war es so, ich glaube, das erste Mal war er draußen, da war er gerade 3 geworden. Das waren dann so die ersten Ansätze, wobei ich auch bei den ersten Ansätzen gar keine, also ich hatte die Waffe dabei, aber gar kein Magazin drin, weil das einfach auch, also auch nicht, wenn es das Stück gewesen wäre, ich hätte einfach niemals geschossen, weil es noch viel zu früh gewesen wäre. Da sind wir aber so die ersten Male durchgegangen und was brauchen wir bei der Jagd und wir müssen leise sein und natürlich war, wir müssen leise sein, ein mega lautes Flüstern, aber es war erstmal vollkommen egal, einfach so, dass dieser Gedanke dazu da ist. Wir gehen immer mal raus oder wir sind auch mal bei der Pösch dabei, wo sie ja nun auch wirklich lernen müssen, leise zu sein. Und wenn ich stehen bleibe, muss man eben auch stehen bleiben. Hat es sehr, sehr lange gedauert, bis dann das erste Stück erlegt wurde. Und da hat man dann schon gemerkt, da ging irgendwann so ein bisschen der Respekt verloren, weil es passierte ja auch lange nichts. Bis dann wirklich das tatsächliche Stück erlegt wurde und war. Und zuerst hat er sich sehr gefreut darüber, also dass es aber auch endlich soweit war und es war der 1. Mai und es war auch direkt der Morgenansitz. Und es war aber spannend, dann überhaupt mal zu fragen, was macht das denn mit dir? Hat das was mit dir heute gemacht? Wie war das für dich? Wie hast du das empfunden? Das ist ja in der Regel eine Frage, die stellt man sich ja als Erwachsener gar nicht, weil du gehst raus, du erlegst was. Aber welche Empfindung du dahinter hast, die hinterfragst du ja bei dir selber gar nicht, meiner Meinung nach. Vielleicht beim ersten Stück, vielleicht beim zweiten Stück.
Ich kann dir sagen, wo man es auf jeden Fall hinterfragt, und das ist, wenn man was krank geschossen hat. Ich glaube, wenn man das erste Mal krank geschossen hat, das ist, glaube ich, das schlimmste Gefühl, was es in einem Jägerleben jemals geben wird. Das ist, glaube ich, keiner von ausgenommen, aber ich glaube, dann fängt man an, sich zu fragen, was das macht und ja, ob das jetzt richtig war. Aber ich glaube, erzähl ruhig weiter, sorry.
Ja. Und ich glaube, dass das eine sehr spannende Frage ist und dass man das eben auch gut an das Kind weitergeben kann, weil bei mir ist es bis jetzt so, egal ob ich ein Stück Wild erlege, was direkt im Knall liegt, oder manchmal hat man ja einfach die Schlägeln hinten ein bisschen und laufen noch 10 Meter und liegen dann aber auch direkt, dass ich da jedes Mal einerseits natürlich die Freude über ein erlegtes Stück habe, aber auch den wirklichen Demut, und ich jedes Mal, wenn ich darauf zugehe, wenn ich an das Stück rantrete, denke, uff, also bei mir jedes Mal, oder aber auch wenn ich zu Hause, wenn Hühner geschlachtet werden, ist das immer mit einem weinenden und einem lachenden Auge. Und ich da sehr, sehr großen Respekt vor dem Leben habe. Und genauso war es mir auch wichtig, weiterzugeben. Und genauso hat es mein Sohn aber dann auch gespiegelt, dass er wirklich weiß, das ist schon irgendwie echt was Besonderes. Und es ist aber auch irgendwie traurig. Egal, ob das ein Rehbock ist, der geht, ob das der Hirsch war, den ich letztes Jahr erlegt habe. Da ist mein Sohn am nächsten Morgen mit in die Kühlkammer gekommen, als der Präparator mit dabei war, der dann die Decke entsprechend richtig abgeschärft hat für das Präparat, war er dann auch, wow. Also, und ich glaube, das ist schon wichtig, dass man das auch mitvermittelt, damit dieser Respekt auch einfach erhalten bleibt.
Gebe ich dir vollkommen recht. Hat er denn schon gesagt, dass er auf jeden Fall auch einen Jagdschein machen möchte?
Ja und nein. Eigentlich immer ja. Leider ist er letztes Jahr, glaube ich, einmal zu oft mitgekommen.
Okay.
Sodass er dann lange Zeit gesagt hat, ich gehe nie wieder mit Mama zur Jagd. Ja, mittlerweile sagt er aber wieder, ja, er möchte Jäger werden. Also ich habe ihn jedes Mal natürlich gefragt, ich habe ihn ja nicht gezwungen, aber im Nachhinein hat er dann gesagt, Mamas doofer Hirsch. weil Mama natürlich eventuell so berumpft einmal öfter draußen war. Und wenn er gesagt hat, nee, irgendwie heute nicht, dann nicht. Aber ich mache uns das ja immer ganz nett, dass ich dann, dass ich Snacks mitnehme, dass wir irgendwie eine schöne Zeit haben. Er war im Waldkindergarten und hat so viele Schattenspiele mit den Händen gelernt. Muss ich sagen, ich kann das gar nicht. Aber er kann richtig schöne Figuren, und dann haben wir es uns darüber eben auch auf dem Hochsitz dann nett gemacht, wenn die Sonne dann abends kurz vorm Untergehen ist, scheint sie ja dann doch in den Hochsitz rein und du hast einen tollen Punkt, und dann hat er einen Wolf, und so war es eigentlich immer ganz nett, aber er war dann schon durchaus ein bisschen genervter von meiner sehr intensiven Jagd. Mittlerweile, jetzt hat er aber gesagt, auch zur Blattzeit, als ich draußen war, auch schade, da wäre ich aber gerne mitgekommen, weil er auch sehr, sehr gut blatten kann. Das hat ihm jemand beigebracht und hat sich auch schon mal letztes Jahr schon eine Ricke mit einem Kitz rangeblattet. Und das ist natürlich auch ein cooles Erfolgserlebnis, wenn man sie dann da auch so mitnimmt. Und ich glaube, das macht ihm schon Spaß. Wir haben auf der Jagd und Hund mit Nils Kradl von der Lokschmiede. Waren wir relativ lange da. Er hatte das Jahr davor schon ein paar Locker bekommen, und das haben sie im letzten Jahr noch ein bisschen ausgebaut. Mittlerweile haben wir zu Hause, ich glaube, alle locker.
Okay.
Dementsprechend muss manchmal auch der Besuch sich ein kleines Lockkonzert anhören.
Auch nicht schlecht.
Die größte Investition war dann darüber hinaus aber noch bei einem anderen Geschäft wir haben ein Hirsch, heißt das Hirsch locker? Ich glaube locker, ne? Diese Prumpft.
Boah, da kann ich dir nicht mehr sagen.
Ich glaube, es heißt auch locker. Auf jeden Fall musste es der unbedingt sein. Er kann das noch nicht so gut, vielleicht auch noch nicht, weil er noch nicht im Stimmbuch war. Klingt eher wie so ein Löwe.
Okay.
Wobei ich sagen muss, ich kann das gar nicht, deswegen, er macht das schon gut. Und dementsprechend ist das einfach schön, wenn man das so mit integrieren kann und er da richtig Lust zu hat. Und ich glaube, irgendwann muss dann auch mal die erste Krähenjagd oder irgendwas mit anstehen, wo er dann auch aktiv mitwirken kann. Das macht schon Spaß dann, und dementsprechend möchte er auch Jäger werden, ja.
Ist bei dir die Jagdzeit, wenn du am Jagen bist, ist das handyfreie Zeit oder nimmst du das Handy mit?
Nehm's mit. Eine Zeit lang habe ich das genutzt, um Reels zu schneiden oder irgendwas. Manchmal hast du ja Ansätze, wo wirklich gar nichts passiert. Das hat sich ein bisschen geändert, nachdem mir bewusst wurde, wie wenig du eigentlich mitbekommst. Also nicht nur, wenn Wild da ist, sondern auch von der Natur. Sodass ich da eigentlich ganz stolz mittlerweile auf mich bin, dass ich zwar sage, ich beantworte meine Nachricht, und ich glaube, manchmal ist es auch gut, wenn du auch am Handy bist und kriegst mit, wenn du in der Gruppe bist, wenn du mit mehreren draußen bist, dass einfach nochmal was kommuniziert wird. Aber darüber hinaus habe ich mal in einer Zeitschrift gelesen, nimm doch mal die Geräusche wahr, die du hörst. Das klingt so ein bisschen esoterisch vielleicht. Und dann habe ich mich mal gefragt, was höre ich denn eigentlich? Und wenn ich auf mein Handy gucke, höre ich gar nichts. Dann nehme ich vielleicht wahr, dass eine Autobahn oder das Flughafen oder irgendein Vogel, der sich lautstark neben mir beschwert. Also ein wirklicher Vogel, nicht der Mensch als Vogel. Und den Gedanken fand ich wirklich spannend und habe ich das Handy mal weggelegt und habe festgestellt, wie viele Sachen ich eigentlich höre, die ich gar nicht höre, wenn ich aufs Handy gucke. Und dementsprechend bin ich deutlich weniger am Handy und genieße das wirklich auch mal bewusst. Und das ist echt viel, viel schöner, als aufs Handy zu gucken.
Gebe ich dir vollkommen recht. Wir haben ja auch ein bisschen gesagt, dass wir heute noch über Social Media sprechen und sagen wir auch, wie das bei uns in der Jagdindustrie ist. Aber ich habe mir jetzt auch wirklich angewöhnt, sagen wir, wenn man jagen geht, dass man das Handy auch, dass man es weglässt und einfach im Auto lässt. Ich habe das sonst immer so ein bisschen als Ausrede benutzt, dass ich ja wissen muss, ob es meinen Hunden gut geht, wenn jetzt gerade jemand drauf aufpasst. Ich habe jetzt einfach angefangen, die Hunde dann alle mitzunehmen. Selbst Willi, der jachtlich nichts damit zu tun hat, aber der sitzt, muss dann halt auch da sitzen, weil dann habe ich nicht im Hinterkopf, dass irgendwo was passieren kann oder dass irgendwo irgendwas ist. Insofern befreit einen das dann auch und vor allen Dingen sind auch, glaube ich, mal so ein paar Stunden auf dem Hochsitz oder bei der Pirsch, wo man mal nicht an Social Media denkt. Das ist, glaube ich, auch eine sehr, sehr wichtige Zeit.
Auf jeden Fall. Also es ist ja auch so, wenn du auf Social Media, egal ob du jetzt Instagram-Content machst oder TikTok-Content, bist du ja bei der Jagd, beim Angehen, bei der Pirsch, auf dem Hochsitz, hast du ja einfach sehr, sehr viel dein Handy in der Hand. Jetzt sagte ein Freund neulich zu mir, ja, dafür machen wir das Ganze ja auch. Und das war aber so in letzter Zeit dann manchmal für mich so der Punkt, wenn ich jagen gehe, dass ich denke, du kommst ja auf den Hochsitz, dann ist erstmal, da musst du gucken, wenn du dich eingerichtet hast, dass du ein Foto machst, dass du guckst, wo könnte ich noch ein schönes Foto machen, damit du womöglich auch, wenn du Partnerschaften hast, dass du die Produkte auch gut platzierst, dass ich das versucht habe, auf ein Minimum zu reduzieren, weil es einfach, es nimmt dir so viel von den Momenten, die du gar nicht bewusst wahrnimmst, weil du einfach, ich glaube, jeder, der viel Content macht, wird ja wissen, dass er nicht sein Handy nimmt und macht so, hat den Schnappschuss und packt es dann wieder weg, sondern du hast ja am Ende von einem Bild, was du hochlädst, mehrere Bilder auf deinem Handy. Und das ist einfach ja auch echt viel Zeit, die dir da irgendwie geraubt wird.
Du hast gerade über Partnerschaften gesprochen. Welche sind das bei dir genau?
Ich arbeite mit Krieghoff zusammen. Krieghoff hat mir eine wunderschöne Kipplaufbüchse zur Verfügung gestellt. Ich arbeite darüber hinaus schon seit etwas längerer Zeit. Also Krieghoff, die Kooperation besteht jetzt seit einem Jahr. Seit längerer Zeit schon mit Leica zusammen und mit Manfred Alberts und Svemko und Norma. Oder beziehungsweise Svemko und Norma über Manfred Alberts. Und das ist jetzt ein ganz schönes Team, was ich da habe. Es ist alles sehr, sehr familiär, es ist super nett, egal ob ich Krieghoff treffe, ob ich Leica treffe. Leica hat ja auch so diesen Hashtag Leica Family und ich muss sagen, da ist auch einfach was dran, wenn wir unser Leica-Treffen zusammen haben. Das ist wirklich nett. Und mit Krieghoff genau das Gleiche. Ich habe jetzt erst vor ein paar Tagen telefoniert mit Max Scherle und das ist immer einfach ein richtig, richtig herzliches, nettes Gespräch. Ich schätze auch sehr den Kontakt mit Manfred Alberts zusammen. Und so macht das Ganze dann auch Spaß, wenn du das Gefühl hast, du hast Partner, die stehen da hinter dir und du hast einen ganz guten Draht dazu, als diese klassische Kooperation. Du kriegst eine Anfrage per Nachricht hier, kannst du das bewerben, kriegst das dafür. Das habe ich komplett abgesagt, aber schon immer, weil sich das für mich nicht richtig anfühlt. Ich möchte da einfach, wenn ich was bewerbe, sagen, das ist authentisch für mich. Das würde ich genauso von meinem eigenen Geld kaufen und finde das einfach schwierig. Wenn ich jetzt bei dir etwas sehe als Werbung, frage ich mich dann, bewirbt die Person das, weil sie das selber gut findet oder würde sie sich das auch selber kaufen? Also jetzt nicht bei dir speziell, sondern das denke ich mir bei sehr vielen Menschen, die was auf Instagram bewerben. Und das finde ich schwierig und ich möchte das einfach an die Menschen, die mich da verfolgen, so weitergeben, dass ich denke, das, was ich hier hochlade oder was ich bewerbe, egal ob das eine bezahlte oder eine unbezahlte Partnerschaft ist, das würde ich ganz genauso jeden Cent selber bezahlen, weil ich einfach überzeugt davon bin.
Das finde ich sehr, sehr wichtig, dass du das Thema sagst, weil am Ende des Tages bringt es halt auch einem nichts, wenn man, sagen wir mal, irgendeinen Gegenstand mitnehmen muss, an dem man dann keinen Spaß hat und man das die ganze Zeit einfach nur macht. Also das geht dann mit sowas sowieso nur mit Bezahlung. Das muss man halt auch nehmen, weil du möchtest ja nicht irgendeinen Gegenstand einfach nur mitnehmen, damit du den Gegenstand bekommst, den du nicht magst. Also das ist halt dann auch nochmal so eine Sache. Aber ich stimme dir da vollkommen zu, sagen wir im Thema Krieghoff. Ich bin ja jetzt auch seit einem Jahr knapp mit Krieghoff mit Krieghoff dabei und ich muss ehrlich sagen, das ist, sind super herzliche Leute. Wir haben uns jetzt schon verabredet für die NAFA in Namibia, dass wir da vorher uns dann noch was da zusammen machen. Max Scherle, liebe Grüße gehen raus. Ich glaube, ich habe gestern mit ihm telefoniert. Ist auch ein super Typ und die ganzen Leute, die dahinter sind, ich bin ja letztes Mal auch auf der, sagen wir mal, auf der Dortmund-Messe, bei denen immer, wenn ich das mal so sagen darf, so ein kleines bisschen so untergetaucht zwischen den Podcasts, wo ich ja immer gesagt habe, ich setze mich da hinten in die Ecke mit dem Rücken zu den Leuten, damit mich bloß keiner irgendwo sieht, damit man einfach mal kurz 5 Minuten Ruhe hat. Wir haben echt da 8 Folgen am Tag gemacht und da war auch ja, mit Max immer zwischendurch gequatscht und in Salzburg genau das Gleiche und das ist halt wirklich wie eine kleine Familie, deswegen bin ich da auch sehr, sehr froh, dass man da mit den Produkten da gut umgehen kann und das ist auch was, bei denen gibt es nicht jedes Jahr 5 Neuentwicklungen, sondern da werden die Sachen klassisch weiter benutzt, die sie haben, werden verfeinert und die stehen hinter dem Produkt. Und das ist keine Ware, die einfach, wie soll ich das mal sagen, die einfach ersetzbar ist und Plastikware ist, sondern es ist ein vernünftiges Produkt, was ausgereift ist und was, sagen wir mal, für die Jagdarten auch das Richtige ist. So eine Hubertus, wie du sie ja jetzt hast, ist ja jetzt auch zum Beispiel keine Kipplaufbüchse, um auf 1500 Meter zu schießen. Dafür ist die es nicht gedacht, aber es ist einfach eine klassische Waffe, die schön aussieht, um mit die zur Jagd zu nehmen. Und so eine Krieghoff Classic, wie ich sie zum Beispiel jetzt habe, als Doppelbüchse, das ist eine vernünftige Waffe, um die in Afrika zu führen. Aber jetzt in 500 jetzt auch nicht das richtige Kaliber für die Drückjagd in Deutschland. Das ist, das muss man auch alles immer differenzieren. Aber auf jeden Fall super liebes Team. Wir haben ja auch auf in Dortmund relativ viel mit Krieghoff mit dem Team gemacht. Ich habe, glaube ich, alle Leute, die was mit Krieghoff zu tun haben, auch bei mir im Podcast gehabt. Katrin Murche ist, glaube ich, jetzt gerade Europameisterin nochmal geworden. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Auf jeden Fall hat sie irgendwas sehr, sehr Großes gewonnen. Fand ich cool mit ihrer K80. Und ja, über Leica Manfred Alberts kann ich nicht so viel sagen. Ich bin mit Leica immer im guten Kontakt. Ja, Manfred Alberts hatten wir auf der IWA. Auch einen super Leute. Und ja, es ist halt, das sind halt so die klassischen Firmen. Und ich glaube auch, das, was es bei dir ausmacht, man muss sich ja auch so ein bisschen die Leute aussuchen, die Produkte dann auch richtig bewerben und auch wo die Zielgruppe dann da ist. Bei dir, du hast einen Sohn, du gehst klassisch oder klassischer zur Jagd. Du bist jetzt nicht keine 18-Jährige, die sich da gerade irgendwie selbst verwirklichen muss bei der Jagd. Und ich glaube, das sind dann auch die Produkte, die dann dazu passen. Und das ist auch sehr, sehr wichtig, glaube ich, wie die Firmen das Ganze das aussuchen und dass die auch sehr damit umgehen, wer der richtige Partner dafür ist. Und dafür stehen auch, glaube ich, die 3 Firmen, die du gerade genannt hast.
Das glaube ich nämlich auch. Das passt für mich auch einfach sehr gut. Ich kann mich damit identifizieren, immer wenn ich irgendwo anrufe, ob das bei Leica ist oder auch bei Manfred Albert, da habe ich gerade gesagt, ich habe die Tage mit Krieghoff erst telefoniert. Da ist immer ein nettes Wort, da ist immer ein freundlicher Kontakt da. Es ist auch absolut fein, wenn man mal sagt, da kommt gerade irgendwie ein bisschen weniger, weil ich arbeite viel oder ich bin jetzt einen Moment gerade im Urlaub oder wie auch immer. Da stehen auch Menschen hinter, die dich aber auch als Mensch dahinter kennen. Natürlich ist dem bewusst, dass ich als Mutter nicht so häufig draußen bin wie Freunde von mir, die keine Kinder haben, womöglich gar keine Familie, keine Frau. Natürlich gehen die 5-mal die Woche womöglich raus, weil sie einfach dahinter auch eine Passion haben, die ich auch habe, aber gar nicht so ausüben kann. Und das ist aber, glaube ich, dann eben auch einfach bewusst, weil sie ja wissen, wer ich bin, was ich mache und dass ich natürlich nicht 5-mal die Woche rausgehe oder dass ich eben nicht permanent nachts auf Sauen draußen bin, weil das einfach... Vielleicht gibt es diese Mütter in Deutschland, ich weiß nicht wie oder auch nicht, wie man es machen sollte, dass ich natürlich nicht einfach permanent nachts auf Sauen durch den Busch laufe, weil A, wo ist das Kind und B, musst du halt trotzdem am nächsten Morgen um 6 wieder aufstehen und fit sein.
Ja, wie ist das denn sonst allgemein? Denkst du, dass sich, sagen wir mal, das Bild auch gerade bei Social Media, dass sich das verändert hat in den letzten Jahren?
Ja, großes Thema, nicht nur, glaube ich, bei mir gerade, sondern auch mit anderen, mit denen ich insbesondere in den letzten Tagen gesprochen habe oder immer mal wieder spreche. Man hat ja den einen oder anderen, mit dem man auch mal öfter spricht. Ich bin gar nicht so in der Jagdbubble drin, glaube ich. Also nicht, weil ich nicht drin bin, sondern einfach, weil ich habe gar keine Zeit, den ganzen Tag auf Instagram zu verbringen. Ich guck mal durch und guck mal so die ersten 5 Stories, die angezeigt werden vorne. gucke mir auch mal ein Reel an, was mir geschickt wird, aber ansonsten gucke ich dann mal abends rein, gucke selber vielleicht auch mal ein paar Reels an, aber ich habe gar nicht die Zeit, so diesen ganzen Jagd-Content so zu konsumieren, dass du wirklich weißt, was ist los in der Branche. Dafür habe ich einfach immer zu viel von allem und zu wenig Zeit. Telefoniere dann gerne mal mit Menschen, die mich dann immer aufs Neue oder auf den neuesten Stand bringen. Von mir ist im letzten Jahr natürlich auch, es ist deutlich weniger Content geworden, es ist auch deutlich weniger Koch-Content geworden. Beim Koch-Content können dir natürlich die Leute deutlich weniger, weil Koch-Content konsumieren sehr viele. Ich glaube, beim Jagd-Content ist es aber schon so, als ich angefangen habe 2021, war das so, dass ich so dachte, wow, das ist eine richtig coole Community, es ist freundlich, es ist positiv, es wird viel gegönnt vor allem. Wenn du dein Erlegerbild hochgeladen hast, die Kommentare sind explodiert, du hattest so viele Likes auf Erlegerbilder und da ging es primär nicht in erster Linie darum, worum es ja heute viel geht, wie ist das Stück präsentiert und vielleicht am besten nur ein Ausschnitt, nicht das Ganze, wie ist der Hintergrund, hat es einen letzten Bissen?
Kein Happen.
Genau, ich muss gerade einmal überlegen, welche bruchgerechte Baumart wurde verwendet, sondern es war einfach, hey cool, du hast einen Bock erlegt, Weidmannsheil, kräftiges Weidmannsheil, von Herzen Weidmannsheil, ich freue mich mit dir. Das war so ein bisschen mein Eindruck von der Bubble. Und ich finde, das hat sich in den letzten 2 Jahren vor allem sehr verändert. Ich finde, dass es jetzt so ist, weshalb von mir auch momentan deutlich weniger kommt, weil ich so ein bisschen in dieser Überlegungsphase bin. Was kannst du hochladen, was kannst du nicht hochladen? Was kann dir irgendjemand ankreiden? Woraus könnte jemand etwas machen, an das du gerade gar nicht denkst? Manchmal ist es so, dass ich was hochlade und dann schreibt mir ein sehr guter Freund von mir, hast du das und das bedacht oder das und das? Und sage ich ihm, ja, aber meine Follower sind vielleicht nicht so wie deine, die interessiert das nicht so. Aber es ist super, dass er mir das schreibt, weil manchmal denkst du, ja, okay, passt alles, lade ich hoch. Mittlerweile ist es schon so, dass ich manche Sachen 1, 2 Leute schicken und sage, kann ich das so hochladen oder siehst du etwas, was ich übersehe? Das ist schon manchmal mühsam. Was ich aber sehr, sehr schwierig finde, dass wir jetzt gerade an so einem Punkt sind, an dem sich Menschen untereinander aus der Jagdbranche irgendwie gegenseitig was Schlechtes wollen, was Böses wollen. Ich weiß es nicht, vielleicht ist auch ein bisschen Langeweile dabei. Es ist aber sehr viel Missgunst und Negatives dabei.
Kann ich sagen, woran das liegt? Das ist der pure Neid, ich schwör's dir. Das ist so furchtbar geworden, dass keiner irgendwem überhaupt irgendwas in dieser Branche gönnt. Und das finde ich ganz schlimm.
Mhm.
Ja. Also das ist, du kannst, also ich finde das auch, was du sagst, dass man auch früher, hat man oft zum Beispiel auf diese ganzen Bilder viel mehr Weidmannsheil bekommen und heute, wenn 1 oder 2 oder vielleicht 5 Leute bei sowas was kommentieren, dann ist es richtig, also dann ist es viel, aber das ist gar nicht mehr so wie das mal war und man freut sich auch irgendwie gar nicht mehr so mit dabei. Und wo ich mir immer so denke, so wenn wir mit den Leuten zur Jagd gehen, stehen die dann auch hinter einem und sagen dann, die Tori, die hat jetzt den Bock geschossen. Da gehe ich jetzt nicht hin und da sage ich auch nicht Weidmannsheil. Das wird keiner machen im Real Life. Aber jetzt so bei Instagram oder bei Social Media ist das halt mittlerweile, ist das mittlerweile so gegeben. Deswegen finde ich das schon ein echt harsches Thema.
Ja, und das ist einfach so bei mir der Punkt, wo ich merke, da ist eine Unsicherheit dabei. Und ich glaube, was das Gefährliche ist, ist es so ein bisschen in Teilen ja dann, ich weiß nicht, vor ein paar Monaten war das, da wurde eine Story hochgeladen von einer jungen Dame, was aus mehreren Blickwinkeln zu betrachten wäre. Und die war innerhalb von wenigen Minuten, war die quasi weg vom Fenster und die ganze jagdliche Existenz dahin. Ich kenne sie nicht, ich weiß noch nicht mal ihren Profilnamen. Die war auf jeden Fall direkt, hat die sich deaktiviert, aber du lädst ja was hoch und es ist direkt gescreenshottet, es ist direkt mit einer Bildschirmaufnahme, es ist auf allen Handys, es wird von WhatsApp zu WhatsApp rübergeschickt. Und früher war das Mobbing einfach in der Schule, was dann da irgendwo betrieben wurde. Und ich finde, heute ist es einfach so, dass ich dann manchmal denke, keine Ahnung, was man daraus machen möchte, wenn man mir etwas Böses will. Weil wenn man mir etwas Böses will, dann wird man immer irgendwas verdrehen können, sodass es böse ausgelegt werden kann. Und ich glaube, egal mit welchen Jägern ich mich unterhalte oder ich mich unterhalten habe, da gibt es jeden, der mal eine Geschichte erzählt, die irgendwie, wo er sagt, boah, also gar nicht nur aufs Jagdliche bezogen, sondern aufs ganze Leben. Da gibt es immer mal was, wo man sagt, das ist echt doof gelaufen, aber ich habe Glück gehabt und ich habe daraus gelernt. Jetzt kommen wir aber an den Punkt, an dem du sowas vielleicht hochlädst bei Instagram, weil du gar nicht so weit denkst, wie daraus gemacht werden kann. Ein Blickwinkel, der ganz anders dargestellt wurde. Und du bist ja komplett durch den Dreck gezogen. Und das finde ich sehr, sehr, sehr gefährlich, wenn ich an die Szene denke, als ich meinen Bock jetzt gerade in der Blattzeit erlegt habe. Wir standen ein bisschen höher, der Bock stand tiefer. Das siehst du aber auf so einer Foto-Videoaufnahme ja gar nicht unbedingt, wie da ja. Die Gegebenheiten sind.
Es kann auch sein, dass der Kameramann zum Beispiel kniet oder du stehst, weißt du, dass das so gegeben ist, aber ja.
Das, und das finde ich eben so das Gefährliche. Ich beschieße einen Bock, der macht 10 Meter, also einfach so liegt nicht direkt im Knall, sondern macht 10 Meter. Und auf dem Foto ist es aber so dargestellt, also sieht es vielleicht so aus, du hast ja gar keinen Kugelfang gehabt. Ja doch, in dem Moment, wo ich geschossen habe und er stand noch in so einer Senke in Schleswig-Holstein, ich stand höher, auf jeden Fall Kugelfang gegeben. Aber auf dem Bild sieht das ganz anders aus. Wenn du sowas hochlädst und da ist jemand, der dir was Böses will, kann auch mal deine ganze komplette Existenz direkt hinüber sein. Und das ist das, wo ich manchmal denke, das nimmt mir so ein bisschen die Freude daran, was hochzuladen, weil wir gerade in so einer Zeit sind, wenn ich möchte, kann ich dir was Schlechtes und dann zerstöre ich dich komplett. Aber hey, ruf mich doch einfach mal an und frag, was ist denn da gewesen vielleicht?
Die Sache ist aber auch, das sollte sich vielleicht auch jeder klar machen, dass wenn man das so anfängt, dass jeder irgendwo eine Leiche im Keller hat und so ein Spieß auch immer relativ schnell bei Sachen irgendwo umgedreht werden kann. Das ist halt auch so. Und ich finde immer, dass man sich davon freimachen sollte, andere Leute anzuprangern, weil jeder mal irgendwo irgendeine Situation gehabt hat, wo man für sich selbst vielleicht mal gedacht hat, das ist nicht das Richtige. Und deswegen finde ich das sehr, sehr schwierig, das auch immer so zu machen. Also ich weiß ganz genau, was für ein Thema du meinst. Und deswegen denke ich mir auch immer, wenn dann so eine Existenz von so einem Mädel da vernichtet wird, ob die Leute, die das dann gemacht haben, ob die sich frei von allem stellen können und ob die alles immer richtig gehandelt haben. Und am Ende des Tages ist auch das Wichtige, wenn man das so macht, es lesen auch Nichtjäger mit und es lesen auch vielleicht Leute mit, die vielleicht dann eine Anzeige erstatten oder sonstiges oder auch man selbst untereinander Anzeigen erstattet. Und das ist, glaube ich, für die Industrie, wo wir sind, das Schlimmste, was es geben kann, ist, dass die Jäger da untereinander sich bekriegen. Und Christian Tepper hat das ganz nett gesagt, der NABU und der BUND und Pro Wildlife, die kämpfen nicht gegeneinander, die kämpfen miteinander gegen unser Thema. Und wir machen uns hier untereinander irgendwie fertig, anstatt uns darum zu kümmern, dass man unser Hobby, unsere Passion und für manche auch Beruf vernünftig auszuführen und an dem ganzen Spaß hat. Und wie du das gerade sagst, es nimmt am Ende das auch einfach ein bisschen Spaß.
Ich meine, irgendeine Memes-Seite war das, die vor ein paar Monaten mal abgefragt hat, hier, wie seht ihr das, wenn da mal irgendwer was hochlädt? Soll man das direkt anprangern oder vielleicht erstmal ansprechen? War so eine Abfrage mit 1 ist das und 2 ist das. Und ich glaube, ich will jetzt nicht festgenagelt werden, ich meine, dass das Ergebnis das war, dass schon viele gesagt haben, hey, cool, ne, pranger das mal an. Meine ich so, das als Ergebnis gesehen zu haben, wenn das jetzt nicht so war, dann bitte ich um Entschuldigung. Wo ich dann aber dachte, manchmal denkt die Person gerade gar nicht so weit, dann finde ich es schön, aber ich bin auch sehr empathisch, zu sagen, hey, ist dir bewusst, dass das so passiert ist und dass das gerade so aussieht? Weil wenn du in der Situation bist, siehst du das ja vielleicht gerade gar nicht wie jemand, der von außen schaut. Natürlich, wenn jemand immer wieder und immer wieder und immer wieder so handhabt, natürlich sind viele Menschen auch sensationsgeil und wollen das natürlich auch sehen und die wollen auch sehen, dass da jemand in den Dreck gezogen wird, aber ich finde es trotzdem untereinander in der Jagdbranche schade. Und sprich's doch bitte erstmal an, bevor da wirklich im Zweifel eine Existenz bei drauf ist. Da gab es ja auch ein anderes Video, ich glaube, es ist schon ein bisschen länger her, eine andere Story. Ich habe von der jungen Dame nie wieder was gehört, nie wieder was gesehen. Es war vielleicht unüberlegt, aber das ist komplett ja innerhalb weniger Minuten. Also Wahnsinn, was Social Media da zerstören kann. Und das ist immer ein extremer Geschmack, der da bleibt. Und das finde ich einfach schon beängstigend, muss ich sagen.
Ja, die Sache ist ja auch, dass wenn dann zum Beispiel eine Anzeige da noch im Spiel ist bei solchen Sachen und man sich ja untereinander auch anzeigt und da das tatsächlich hinterher, ja, vollstreckt wird, dass dann auch der Jagdschein weg ist mit dem Ganzen. Ne? Das ist auch nochmal so eine Sache, die Zuverlässigkeit. Deswegen, ja, wäre es ganz gut, das Ganze mal irgendwie so ein bisschen zurückzuschrauben und auf jeden Fall auch da einfach zu gucken, dass man untereinander stark ist und nicht gegeneinander die ganze Zeit wütet.
Da habe ich jetzt nämlich gerade auch vor ein paar Tagen mit einer Freundin, Bekannten gesprochen, die auch Social Media schon seit längerem betreibt, also auch im jagdlichen Bereich, und sie sagt auch, ich finde es so schwierig, man weiß gar nicht mehr so richtig, was kannst du noch hochladen, ohne da irgendwie, dass irgendwas Negatives draus gezogen wird, die auch sehr viel weniger hochlädt. Und aber nochmal zum Thema, wo du gesagt hast, Leiche im Keller. Da gab es ja auch, ich glaube, vor 1-2 Jahren, wo ein sehr großer Kanal einen anderen Kanal angeprangert hat. Und das Ergebnis war, dass natürlich auch wieder da eine Leiche gefunden wurde. Und hinterher haben die sich gegenseitig echt in die Pfanne gehauen. Und da dachte ich mir, ach, weiß ich nicht, ob das so sein muss, weil wenn man etwas finden möchte, und das ist in allen Lebensbereichen so, dann findet man immer etwas. Und deswegen finde ich es eigentlich schade, weil im Großen und Ganzen ist doch alles genug negativ. Warum müssen wir uns gegenseitig in unserer Freizeit noch das Leben schwer machen?
Und eine Sache ist mir auch ganz wichtig. Meistens ist das auch so, dass man die Person überhaupt gar nicht kennt. Das ist ja auch nochmal so die Sache, die man da anprangert. Und das ist, dass man nur das Social Media sieht, was diese Person macht, aber überhaupt nicht, sich überhaupt gar nicht damit beschäftigt oder sich mit der Person auseinandersetzt, was dahinter steckt. Und das ist halt auch nochmal so eine Sache, die dann da, ich glaube, auch bei jedem ist das Social Media Bild ein anderes, wie die Person im reellen Leben ist. Und deswegen finde ich das auch immer, bin ich auch ganz ehrlich, ein ganz kleines bisschen lächerlich, sich auf das Ganze da, auf dem Ganzen auszuruhen, wie jemand bei Social Media sich präsentiert.
Das ist, glaube ich, auch ein großes Thema. Jeder zeigt natürlich in der Regel nur das, was er möchte. Und meistens sind es ja auch nur die guten Seiten.
Eben.
Es gibt natürlich auch einige, die zeigen sich auch mal in anderen Bereichen, wo ich jetzt sagen würde, weiß ich nicht, ob ich mich so zeigen würde. Aber ich zeige ja genau nur den Ausschnitt, den du haben sollst und den du sehen sollst, wer ich dahinter bin. Das wissen alle anderen ja gar nicht. Nur weil ich jetzt ein Bild hochlade, wo ich lache, heißt das ja nicht, dass ich vor 5 Minuten geweint habe. Genau. Und nur weil die Ecke, die ihr aus meinem Haus seht, beim Kochen aufgeräumt ist womöglich, wisst ihr nicht, wie es dahinter aussieht und ob ich womöglich 3 Wochen keine Zeit hatte, um aufzuräumen oder wie auch immer. Also es ist ja immer nur genau dieser eine Aspekt, den man sieht. Mittlerweile weiß ich von einigen Damen im jagdlichen Bereich, dass die ein Kind bekommen haben, aber bei Social Media hast du davon gar nichts gesehen, weil sie den Bereich einfach nicht zeigen wollen. Und das schaffen sie echt gut. Also da hast du keinen Bauch gesehen, du hast nie einen Kinderwagen gesehen, keinen Schnuller, keinen Spuckdruck, gar nichts. Muss ich sagen, Chapeau, gut gemacht. Wenn man das nicht zeigen möchte, dann ist es ihnen auf jeden Fall gut gelungen. Aber da wissen ja Menschen, die diesen Content konsumieren, gar nicht, wer bist du denn? Die denken, du bist Jägerin, du bist womöglich Single, du gehst vielleicht arbeiten und machst deine Jagd, aber dass die ja davon nur 1% aus ihrem Leben zeigen und die wissen ja gar nicht, wer bist du. Und wenn du da über irgendwas urteilen möchtest, dann oder ein Problem hast, dann nimm doch einfach das Handy mal in die Hand und klär es so, als es so öffentlich aufzuziehen, was hinterher einfach irgendwie für alle Seiten nicht schön ist, glaube ich.
Gebe ich dir vollkommen recht. Auf jeden Fall ein spannendes Thema. Könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr von dem Ganzen haltet und ob euch da schon mal irgendwas passiert ist. Gibt's noch was, was wir noch besprechen sollten, oder machen wir nochmal eine neue Folge?
Ich glaube, wir haben jetzt erstmal ganz schön viel gesprochen.
Ja.
Du hast noch Termine, ich habe noch Termine.
Alles gut.
Wir machen dann lieber bei meiner weiten Anreise nochmal einen neuen Termin.
Sehr, sehr gerne. Wenn ihr Fragen an Tori habt, stellst du uns gerne bei Instagram oder Tori, dann können wir da gerne nochmal eine gesonderte Folge rausmachen. Tori, vielen Dank für deine weite Anreise und dass du heute hier warst, und wir freuen uns aufs nächste Mal.
Sehr gerne, bis zum nächsten Mal.